Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Eckart Rölke, guten Abend. Als Kind habe ich kaum gesprochen, ich habe nur beobachtet und darauf gewartet, erwachsen zu werden. Längst ist Sidi Larbi Cherkaoui erwachsen. Der belgisch-marokkanische Choreograf ist ein Star der internationalen Tanzszene. Am Abend hat er in London ein neues Stück vorgestellt. Die Aufführung dauert noch an. Am Ende unserer Sendung werden wir live aus London darüber berichten. Und am Anfang unserer Sendung, da werden wir über die Biennale in Venedig sprechen. Am Samstag wird sie eröffnet, die Vorbesichtigungstage. Allerdings haben die Journalisten schon genutzt, ihre ersten Eindrücke bereits zu schildern und Urteile zu fällen. Gleich mehr dazu. Neben der Documenta in Kassel gilt die Biennale in Venedig als wichtigste Schau der Gegenwartskunst. Am Samstag wird der Ausstellungsparcours fürs Publikum eröffnet, doch die Kunstszene, die kann schon an drei Vorbesichtigungstagen erste Eindrücke sammeln und zum Beispiel der Frage nachgehen, was es denn mit dem Motto der Biennale auf sich hat. May you live in interesting times. Der US-Amerikaner Ralph Rugoff hat die Biennale kuratiert. Seine Ausstellungsidee hat er so formuliert.
I didn't really want to have a theme. There are over 300 biennials in the world today. They all have
themes. Ich will kein Thema. Es gibt heute mehr als 300 Biennalen weltweit. Alle haben ihr Thema. Wir brauchen mehr Experimentieren in Bezug auf das Format einer Ausstellung. Aus meiner Sicht braucht ein Kurator auch keine bedeutende These, mit der er die Ausstellung illustriert. Die Zuschauer sollen die These aufstellen, denn Kunst ist eine Konversation mit den Menschen. Sie ist offen.
It's open.
Ralph Rugoff, der Leiter der Biennale in Venedig. Von dort ist nun meine Kollegin Claudia Wheeler zugeschaltet. Frau Wheeler, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Das Motto der Biennale spricht von interessanten Zeiten. Das klingt so harmlos in Anbetracht der vielen massiven Probleme auf der Welt. Was will denn der Kurator Rugoff mit diesem Motto? Haben Sie da schon erste Erklärungen gefunden?
Ja, das Motto, das klingt ziemlich harmlos, bezieht sich aber auf einen alten chinesischen Fluch, der interessante Zeiten als eine Periode der Unsicherheit, der Unruhe und des Aufruhrs meint. Und es gibt viele Politiker, die diesen Ausdruck interessante Zeiten auch immer mal wieder verwendet haben, in Bezug eben auf krisenhafte Zeiten. Und was Ralph Rugoff vor allen Dingen umtreibt, ist die digitale Verbreitung von Fake News und alternativen Fakten, mit denen sich die Politik immer mehr beschäftigt, und die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft. Und seine Idee ist eben, dass die Kunst ein Mittel ist, zu zeigen, dass es eben nicht immer nur eine Lösung oder eine Antwort gibt, sondern dass man unterschiedliche und widersprüchliche Blicke auf Themen und Fragen haben kann, also alternative Perspektiven statt alternative Fakten. Und Ralph Rugoff wollte eben auch kein inhaltliches Thema vorgeben. Für ihn sind kuratorische Oberthemen eher eine Zwangsjacke, die den Werken übergestülpt wird. Und darum hat er sich eben auch für ein Motto entschieden, das eher offen ist, das den Künstlerinnen und Künstlern erlaubt, freier zu arbeiten.
Aus deutscher Sicht interessant ist selbstverständlich der deutsche Pavillon. Er wird diesmal gestaltet von der iranisch-deutschen Video- und Installationskünstlerin Natasha Sadr-Hagigian. Für die Biennale hat sie das Pseudonym, den Kunstnamen Natasha Süder-Happelmann, sich zugelegt. Sie inszeniert nicht nur Kunst anderer, sondern auch sich selbst, und sie tritt immer mit einer Steinattrappe auf dem Kopf auf. Ihr Gesicht ist dabei nicht zu sehen. Welches Konzept, Frau Wheeler, steckt denn dahinter?
Sie wehrt sich dagegen ganz viele Mechanismen des Kunstmarktes. Also zum einen möchte sie den Blick weg von ihrer Person hin zur Kunst lenken. Also sie wehrt sich gegen dieses Main-Dropping, also Süder-Happelmann. Das hat sie aus den ganz vielen Fehlschreibungen ihres Namens sich aus einem Algorithmus im Grunde genommen noch neu erstellen lassen. Also deutsche Behörden haben ihren Namen immer wieder falsch geschrieben, und sie dachte sich bei der Präsentation im deutschen Pavillon, da muss das jetzt bitte schön alles glatt gehen. Und sie spricht ja auch nicht selber, sie gibt keine Interviews, sondern lässt eine Sprecherin mit dem schönen Namen Helene Duldung für sich sprechen. Also das sind im Grunde genommen alles Verweigerungsmechanismen.
Also weg von der Person hin zur Kunst, das wollen wir jetzt auch wahrnehmen, diese Aufforderung wahrmachen. Was ist denn jetzt konkret im deutschen Pavillon zu sehen?
Ja, also im Gegensatz zu diesem eigentlich ja sehr spielerischen und humorigen Rahmen ist die eigentliche Arbeit im Pavillon doch sehr karg und reduziert. Also es gibt zwei Haupträume. In dem einen hat sie einen riesigen Staudamm aus Beton aufgebaut, und unten ist eine Öffnung, wo so schmutziges Wasser aus Latex rausläuft. Und überall im Raum verteilen sich dann Steine. Das sind Skulpturen aus Zement, die natürlich an diese Steinmaske der Künstlerin erinnern. Und ja, man hat so den Eindruck, als würde dieser Staudamm irgendwann brechen. brechen und der ganze Pavillon würde ja von Wasser überflutet werden, der sowieso unheimlich ruinös daherkommt. Aber überall gibt es Risse, an manchen Stellen fällt der Putz ab. Und das hat die Künstlerin ganz bewusst auch so gelassen, weil im letzten Jahr hat die Architekturbiennale stattgefunden und normalerweise wird der Pavillon immer renoviert und sie hat das nicht gemacht, sie hat ihn einfach so gelassen. Und im Grunde genommen ist dieser Pavillon wirklich eine Ruine, die sie sichtbar macht. Und in einem anderen Raum gibt es eben eine große Klanginstallation, da hat sie ein großes Gerüst aufgebaut, an denen hängen Lautsprecher, Kabel sind zu sehen, Festplatten hängen runter und man hört eine mehrkanalige Installation, die heißt Tribute to Whistles, also 6 Musiker und Komponisten haben hier mitgearbeitet und da zirpt es und zwitschert und trillert es und manchmal hat man das Gefühl, man steht in einem Wald und es regnet und dann wieder mischen sich härtere Beats drunter, aber die Trillerpfeife ist das eigentliche Leitmotiv und da wären wir bei dem zweiten großen Thema der Künstler, nämlich Flüchtlinge, mit denen sich hier Natascha Süder-Happelmann beschäftigt. Die Trillerpfeife, mit denen sich Flüchtlinge gegenseitig warnen, wenn jemand abgeschoben werden soll. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene dieser Arbeit, die nicht im Pavillon, sondern im Netz stattfindet. Da gibt es 2 Videos, wo man sie sieht mit der Steinmaske auf dem Kopf. Einmal, wo sie in Deutschland durch die Gegend läuft und vor Ankerzentren stehen bleibt. Eine andere Arbeit, da ist sie in Apulien und läuft an Tomatenfeldern vorbei, wo Migranten und unter menschenunwürdigen Bedingungen im Sommer Tomaten pflücken. Also die Arbeit ist sehr vielschichtig, findet nicht nur im Pavillon statt und sie hat diesen Pavillon heute auch schon mal als Ankerzentrum umgetauft.
Soweit also der deutsche Pavillon, inszeniert, kuratiert von Natascha Süder-Happelmann. Es ist ja immer schwierig, Frau Wheeler, schon am Anfang einer solchen großen Schau Entwicklungen zu beschreiben, Trends zu erspüren. Deshalb vielleicht zunächst einfach mal die Frage, gibt es denn Themen, die sich in verschiedenen Werken wiederfinden, Themen, die Künstler, mehrere Künstler beschäftigen?
Also es sind einige Dinge, die mir ganz stark aufgefallen sind. Zum einen sind sehr viele Künstler dabei, die sich mit dem Queer-Sein beschäftigen, mit der Suche nach der eigenen Identität, sei es eben durch Sound, sei es durch Tänze, wo man versucht, sich sein eigenes Anderssein nochmal zu formieren, auszudrücken, sich eine Identität zu suchen. Eine zweite große Sache, die mir aufgefallen ist, dass viele Künstler mit Puppen arbeiten. Also im belgischen Pavillon haben 2 Künstler so ein Gruselkabinett aufgebaut. Da stehen also Puppen in der Mitte, die sind so aus Horrorfilmen nachempfunden und vollführen so immer wieder im abwechselnden Rhythmus ganz harte, eigentümliche Bewegungen, stehen für das alte Europa. Im britischen Pavillon stehen auch so merkwürdige Puppen in so einer ganz komischen Szenerie herum. Und Mensch und Maschine ist auch ein ganz großes Thema, also Dystopien der Menschheit, die hier auf die Maschine übertragen werden.
Die Biennale in Venedig, erste Beobachtungen, Eindrücke und Erkenntnisse von Claudia Wheeler. Vielen Dank und einen Gruß nach Venedig. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Paris-Dakar bei Freunden des Motorsports macht's sofort Klick. Das ist eine legendäre Autorallye von Paris nach Dakar. Bei Freunden der Physik wiederum macht es beim Begriff Schrödingers Katze Klick. Gemeint ist ein Gedankenspiel, das sich der Physiker Erwin Schrödinger 1935 ausgedacht hat. Und nun ein Theaterstück mit dem Titel Paris-Dakar oder Schrödingers Katze. Geschrieben von Manfred Karge, uraufgeführt am Abend bei den Maifestspielen in Wiesbaden. Wie die Rallye und das Gedankenexperiment gemeinsam zusammenpassen, das wird uns nun Natascha Pflaumbaum sagen. Sie ist uns zugeschaltet. Frau Pflaumbaum, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Der Titel, der klingt abstrus. Welche Geschichte verbirgt sich denn dahinter?
Er ist wirklich sehr geheimnisvoll. Im Prinzip gibt es wirklich eine kleine Geschichte. Und zwar geht es um 2 Männer, die stehen auf einer Bühne, sitzen auf einer Bühne. Es gibt eine Winchester, also ein Gewehr. Und der eine behauptet vom anderen, er habe geschossen und dabei auf der Rallye Paris-Dakar einen getroffen, der jedenfalls sei aufgrund eines Schusses gestürzt, wohl aber getroffen. Der vermeintlich der Schießende gewesen, also der, von dem gesagt wird, er habe geschossen, der widerspricht und sagt, er habe möglicherweise geschossen, aber dass der Schuss nun die Ursache für den Treffer sein soll, das sei ja nun so dahingestellt. Gut, das ist quasi diese kleine Geschichte, die sich hinter dem Titel verbirgt. Dann, wenn man das verbindet mit Schrödingers Katze, was ein Gedankenexperiment ist, das sagt, eine Katze, die in einem Karton steckt, die wir quasi erschießen, von der können wir nicht sagen, ob sie lebendig oder tot ist, erst wenn ein Betrachter den Karton öffnet und dann den Zustand der Katze feststellt, ihn quasi entscheidet über sie hinweg, dann kann man jemandem einen Zustand zuschreiben. Und so werden diese beiden Geschichten miteinander verquickt. Und es entspinnt sich im Prinzip so eine Art platonischer Dialog darüber, gibt es eine Wahrheit, wenn der eine das andere behauptet und der andere das eine? Oder gibt es überhaupt eine gemeinsame Wirklichkeit? Gibt es eine Einigkeit? Und darüber auch, gibt es Zufälle? Kann es durchaus sein, dass einer da rumschießt und ein anderer fällt plötzlich vom Motorrad? Oder gibt es Kausalität? Und das ist tatsächlich so in dieser Zusammenbindung mit diesem Gedankenexperiment und dieser völlig absurden Geschichte da aus der Wüste erstmal sehr lustig.
Also das philosophische Hin und Her, war es das dann in diesem Stück?
Nein, das war es nicht. Das war sozusagen erstmal der Anfang, weil man tatsächlich auf die Bühne gehoben wurde, worum es da eigentlich geht. Aber im nächsten Moment, nachdem dieser Disput wirklich wie so ein philosophischer Disput entfaltet wurde, à la Platon, wurde auch schon wieder alles komplett dekonstruiert und destruiert, weil nämlich gesagt wird, programmatisch, wir haben hier überhaupt gar kein Thema. Es geht hier nicht um Wahrheit, es geht hier nicht um Wirklichkeit, es geht hier auch nicht um Zufall oder sonst wie. Es gibt keinen roten Faden. Wir beide unterhalten uns hier einfach auf einer kahlen Bühne, sitzen hier und gucken mal, wie weit wir kommen, wenn wir ständig neue Positionen einnehmen und wenn wir ständig immer wieder anzweifeln, was wir eigentlich glauben, was wir vermeintlich für wahr halten, was wir fühlen und so weiter. Und das wurde tatsächlich noch von einer dritten Person immer wieder infiltriert, dieser notorische Zweifel.
Warum soll einer nicht mal dorthin fahren? Warum soll er das denn nicht? Wo er schon immer hin wollte, seit vielen Jahren. Ja, seit vielen Jahren. Und ist er dann doch nach den vielen Jahren, nach allen Jahren, dann kann er ja wieder nach Hause fahren, nach Hause fahren. Es macht doch einen Sinn, er kann ja wieder hin.
Da bekommt das Stück dann eine gewisse Leichtigkeit dem ganzen philosophischen Überflügen.
Genau, und vor allem ist sie diejenige, die immer wieder nach warum fragt und immer wieder die vermeintlich festgefahrenen Standpunkte in Frage stellt, aber auch eine gewisse Verwirrtaktik dann mit hineinbringt, weil sie immer wieder auftritt. Und die sagen dann schon, die beiden, übrigens gespielt von Felix Tittel und Raphael Dwinger, die sagen, jetzt kommt sie wieder, diese Ziege, und verwirrt uns mit ihren Warum-Fragen, die immer absurder, paradoxer werden. Also warum kann einer nicht eine Meinung haben, das ist noch nachvollziehbar. Aber warum kann einer nicht seinen Hut essen? Und immer wieder kommen solche absurden Warum-Fragen, die tatsächlich die dann richtig kirre machen auch.
Frau Pflaumbaum, Sie schildern es so lebhaft. War das Stück insgesamt auch so lebhaft oder klingt es dann doch ein bisschen hölzern auch?
Also es ist ein Konversationsstück im hohen Ton, muss man sagen. Also eher ein bisschen überkandidelte Sprechweise. Die reden sich an, als kämen sie aus dem vergangenen Jahrhundert, also vorvergangenen vielleicht auch, weil sie führen eine Konversation und das ist sehr, sehr nett gemacht, sehr distanziert. Also die werden auch der eine und der andere genannt, sodass man sich zwar identifizieren kann, aber keine Typen ausmachen kann. Und tatsächlich bringt dann die Disseuse Eva Brunner immer wieder ein bisschen Ärger da rein und auch ein bisschen Schwung da rein, vor allem weil sie immer mit so einem kleinen Lautsprecher, mit so einem kleinen USB-Lautsprecher da ankommt und auch Faxen macht und ja, tatsächlich, aber es ist schon ein sehr, sehr großer Text. Und man hat Mühe, ihm zu folgen, weil es kommt dann auch Gesellschaftskritik mit rein. Es geht dann tatsächlich auch um Kritiker im Fernsehen, um Klima, um Volk, um solche Themen. Christentum, über die Autoindustrie. Man fragt sich, wie kommen die denn jetzt darauf? Aber das fließt so alles vor sich hin. Und tatsächlich, es ist eben Programm, kein Thema zu haben. Und es ist anstrengend, aber auch irgendwie total genüsslich, diesem Gedankenstrom da zu folgen.
Manfred Karge, der Autor, hat das Stück in Personalunion auch inszeniert. Wie machte das? Was gab es da zu sehen?
Ja, zwei Stühle, einen roten Teppich, dann diese Winchester, dieses Gewehr, mit dem sie immer mal wieder rumschießen beziehungsweise es anlegen und sagen, ja, sie würden eben jetzt mal der eine droht dem anderen wieder mit dem Schuss, um auch wieder dieses Gedankenexperiment von Schrödingers Katze zurückzukommen, also um darauf zurückzukommen und auch immer wieder dieses Thema und das Leitmotiv im Prinzip reinzubringen. Ansonsten ist es eine Konversation, eine agile Konversation, mal sitzend, mal stehend, mal hin und her laufend, aber es gibt sonst keine Requisiten. Es geht tatsächlich um diesen philosophischen Text. Und das ist toll, weil es wirklich ein dialektisches Spiel damit ist, welche Standpunkte können wir haben, wie festgefahren sind wir, welche Meinungen sollen wir haben, wie, durch was sollen wir uns verunsichern lassen, was ist Zufall, was ist Kausalität. Am Ende ist es ein großes Verwirrspiel und das Einzige, was feststeht, ist, es gibt ein Aus, ein Ende und ein Schluss. Und das gab es dann da natürlich auch.
Paris, Dakar oder Schrödingers Katze von Manfred Kage, von ihm auch inszeniert, uraufgeführt bei den Maifestspielen in Wiesbaden, beobachtet und analysiert und beurteilt von Natascha Pflaumbaum. Frau Pflaumbaum, Dankeschön. Ingomar von Kieseritzky, ein außerordentlich geistreicher Autor, ungemein produktiv war er, zahlreiche Romane hat er geschrieben und mehr als 100 Hörspiele, absurde, groteske Gedanken und Fantasien. Jetzt ist von Kieseritzky in Berlin im Alter von 75 Jahren gestorben. Gleich werden wir an ihn erinnern. Doch zunächst ein kurzer Ausschnitt aus seinem Hörspiel Kompagnons und Konkurrenten oder Die wahren Künste. Dieses Hörspiel wurde 1997 mit dem renommierten Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. Das Stück spielt im Jahr 1 nach Goethes Tod, 1833. Junge Schriftsteller, arm und hungrig, sie denken über die Kunst nach, über die Literatur der Zukunft. Die einen wollen große Dichter werden, die anderen setzen auf die Zukunft von Schundromanen. Wir begegnen einer sonderbaren, auch sonderbar lethargischen literarischen Gesellschaft.
Bartels führt nun Protokoll. Da wären anwesend die Herren Huhn?
Euer, oh ja, euer. Anwesend, euer. Oh ja.
Bartels hier und Lüttke.
Hey, Lüttke, wach auf.
Was ist passiert? Hilfe! Wo bin ich?
Wir sind wie immer bei Bartels im Zimmer.
Ja.
Er macht heute das Protokoll des 19. Treffens.
Oh.
Lüttke anwesend und recht wach.
Der Anfang des Hörspiels Kompagnons und Konkurrenten oder Die wahren Künste von Ingomar von Kieseritzky. Ein paar Sätze reichen und man ist mittendrin in dieser Kieseritzky-Hörspielwelt. Der Schriftsteller und Hörspielautor ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Zu mir ins Studio gekommen ist nun Helmut Böttiger. Guten Abend, Herr Böttiger.
Guten Abend.
Gibt es denn so etwas wie einen Kieseritzky-Klang, der sich durch seine Werke, seine Romane und Hörspiele zieht?
Ja, das merkt man schon nach den ersten Worten. Auch jetzt bei dem Hörspiel habe ich mich daran erinnert gefühlt. Er ist als skurriler Sprachkünstler sehr bewundert worden, eigentlich immer. Und in literarischen Fachkreisen vor allem. In den 70er, 80er Jahren, das war seine größte Zeit. Und ich erinnere mich, 1978 erschien sein Roman Trägheit oder Szenen aus der Vita Activa. Und dieser Roman wurde in allen Feuilletons groß besprochen und vor allem auch von Kollegen, von berühmten Schriftstellerkollegen von Hermann Burger, von Ludwig Haarig, von Michael Krüger. Es war vielleicht ein Autor für Autoren, weil er hat keine Handlungen erzählt, sondern er hat vor allem seine Sprache immer weiter ins Groteske, Absurde getrieben. Das war ein Sprachirrwitz-Arrangeur und gerade in diesem Roman geht es um einen Hypochonder, der als Hypochonder natürlich alle möglichen Krankheitssymptome sprachlich ausagiert und den Leser dann hoffentlich in ein befreites Lachen entlässt.
Handeln die Bücher dann auch immer so ein bisschen vom Scheitern, vom Katastrophischen, also vom Umkippen?
Das Umkippen ist ein Sprachmoment und auch in dem Hörspiel, so in dem Jahr 1 nach Goethes Tod, deutet sich das ja schon an. Es geht um Spezialistenwissen, um literarisches und philosophisches Wissen. Das war seine Spezialstrecke. Er hat immer diese Expertensprache, die wissenschaftliche Sprache, wissenschaftliches Vokabular durch die Romanzeiten hindurchgezogen und auch radiophon in seinen Hörspielen ausagiert. Da eignet sich das Assoziationsprinzip natürlich besonders gut. Und in allen seinen Romanen wird so ein Expertenwissen so auf die Spitze getrieben, dass es sich hinterrücks selbst entlarvt. Und es hat etwas Auswegloses, es hat etwas Misanthropisches. Es bleibt eigentlich nichts übrig von der Geschichte der Vernunft, von der Geschichte der Moral. Aber indem es so ins Extreme übertrieben wird, da entsteht dann durch die Komik, durch diesen absurden Reiz der Sprachlust etwas anderes. Und deswegen wurde er von seinen Kollegen immer sehr bewundert.
Sein Debüt hat er 1968 veröffentlicht, Ingomar von Kieseritzky, und zwar mit dem Roman Ossip und Sobolev oder Die Melancholie. Was war das für ein Werk? Zu welchem Zeitpunkt ist es erschienen?
Ja, 1968, das ist natürlich sehr lustig. Gerade in diesem Epochenjahr musste ein Buch mit diesem Titel schon allein mit der Erklärung nach dem Oder oder die Melancholie, das musste als sehr widerspenstig gelten. Und es sperrte sich gegen die Zeitläufte. Das ist etwas, was Kieseritzky eigentlich immer machte, dass er sich den jeweiligen Tendenzen sehr stark entzog und so eine eigene Ästhetik entwickelte, sich in seinen eigenen Sprachkosmos immer mehr hineinarbeitete. Und das war bei den politischen Diskursen 68 natürlich genauso der Fall wie in den 70er Jahren, als er die neue Sensibilität, die in den 70er Jahren en vogue war, der Rückkehr zu den Gefühlen, dann bis ins Absurde trieb in diesem herausragenden Roman über einen Hypochonder, der die Sensibilität als Krankheitserscheinung dann übersteigert. Er stand gegen die Zeitläufte, er stand für ein experimentelles Schreiben, das in der Sprache selbst eigentlich die Themen findet.
Aber das haben seine Kollegen, so wie Sie es beschrieben haben, Herr Böttiger, nicht kritisiert, sondern irgendwie gutiert.
Ja, sie haben das sehr gutiert. Also Michael Krüger schrieb in der damals tollen Frankfurter Rundschau, dass es einer der gescheitesten, vor allem witzigsten Autoren überhaupt ist. Und Hermann Burger, also in den 70er, 80er Jahren auch einer der meist diskutierten Schriftsteller und namhaftesten Schriftsteller, bewunderte die Artistik und den zynisch-virtuosen Sprachwitz. Und Ludwig Harig hat ihn sehr oft besprochen in der Zeit, in der Süddeutschen, und hat ihn im Grunde als Geistesverwandten anerkannt, als einer, der mit der Sprache arbeitet, der durch sprachliche Durchläufe eigentlich das genuin Literarische entwickelt.
Und das Ganze aber höchst unterhaltsam auch immer.
Also ich habe jetzt noch mal reingeschaut in dieses Buch, auch wie mit der Vita Activa und der Trägheit, das durch ein Oder im Titel voneinander getrennt wird. Das ist ja dann schon ein absurder Gegensatz. Trägheit oder Szenen aus der Vita Activa, das war typisch für ihn. Und es überträgt sich sofort eine irrsinnige Komik, eine Sprachlust. Man merkt, dass sich Berauschen an den Assoziationsschleifen. Und die Handlung ist eigentlich gar nicht so entscheidend, als die Lust mit der Sprache umzugehen.
Zahlreiche Romane hat er geschrieben, mehr als 100 Hörspiele hat er geschrieben. Er war der vielleicht produktivste deutsche Hörspielautor. Herr Böttiger, was sagt uns das? Hatte er Ideen ohne Ende oder war das einfach nur Fantasie mit Handwerk?
Also das mit den Hörspielen ist auch ein Zeitenaspekt der Literaturgeschichte. Ein freier Schriftsteller hat in den großen Zeiten des Radios von Hörspielen gelebt. Es gab für Kieseritzky auch die Möglichkeit, durch Hörspiele tatsächlich sein freies Schriftstellerleben zu finanzieren, obwohl er übrigens Mitbegründer der Autorenbuchhandlung in Berlin war und auch Buchhändler war. Und dieses sich hineinbegeben in literarische Diskurse, das ist typisch für ihn. Und das bringt natürlich immer wieder neue Themen und Bücher hervor. Hat zum Beispiel 1984 eine Paraphrase auf die Leiden des jungen Werther geschrieben. Obsession, ein Liebesfall, da hat die Hauptfigur auch W. wie der junge Werther. Und das ist eine sehr ironische, groteske Weiterschreibung im 20. Jahrhundert des Leiden des jungen Werther, wo die Frau, die Una heißt, die Angebetete, dann durch die Poesie abgelöst wird. Die Poesie ist dann die einzige Una. Das ist alles wirklich sehr komisch und sehr lustig. Und die Produktivität dieses Autors hat eben etwas damit zu tun, dass er immer neue literarische Arabesken ausgräbt und weiterschreibt.
Der Schriftsteller und Hörspielautor Ingomar von Kieseritzky, im Alter von 75 Jahren ist er in Berlin gestorben. Helmut Böttiger hat an ihn erinnert. Ich danke Ihnen.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Ben Ebeling.
Der Prinzessin von Asturien-Preis gilt als spanischer Nobelpreis. Er geht in diesem Jahr in der Sparte Internationale Kooperation an den US-Mathematiker und Pädagogen Salman Khan und sein kostenloses Lernportal Khan Academy. Seit 2008 gibt es die nicht kommerzielle Website, die durch Spenden finanziert wird. Sie enthält rund 20.000 Videos aus Bereichen wie Mathematik, Geschichte, Naturwissenschaften und Wirtschaft und hat 60 Millionen registrierte Benutzer. Der inhaftierte ukrainische Journalist und Blogger Ruslan Kotsaba erhält den Aachener Friedenspreis 2019. Der 52-Jährige bemühe sich um eine objektive Berichterstattung über den Konflikt in der Ostukraine. Darius Dunker vom Verein Aachener Friedenspreis.
In diesem Konflikt in seinem Land, er kommt ja selbst aus dem Westen der Ukraine, ist er da hingefahren, hat sich das angeguckt und war schwer erschüttert und hat daraufhin dazu aufgerufen, an diesem, was er Bruderkrieg nennt, nicht mitzuwirken. Und das finden wir schon sehr beispielhaft, dass jemand, wissend, dass er dafür möglicherweise persönlich schwere Nachteile haben wird, aus seiner Gewissensentscheidung sowas macht und dazu aufruft, sich für Frieden im eigenen Land einzusetzen.
Zudem geht der Preis an den Initiativkreis gegen Atomwaffen und das Netzwerk Büchel ist überall. Atomwaffenfrei jetzt. Die Verleihung der Auszeichnungen findet traditionell am Antikriegstag am 1. September in Aachen statt. Der mexikanische Maler Rafael Coronel Arroyo ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Er galt als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts in dem lateinamerikanischen Land. Coronel Arroyo gehörte einer Generation von Avantgarde-Künstlern an, die mit der traditionellen Malerei Mexikos brechen wollte. Seine späteren Werke, darunter viele Porträts, wurden als hyperrealistisch beschrieben. Der österreichische Staatspreis für europäische Literatur geht in diesem Jahr an den französischen Autor Michel Houellebecq. Laut Jurybegründung ist der 63-Jährige eine der einflussreichsten Stimmen der europäischen Gegenwartsliteratur. Die Verleihung des mit 25.000 Euro dotierten Preises findet am 26. Juli in Salzburg statt.
Unterschiedliche Paarkonstellationen stehen im Mittelpunkt der beiden Filme der Woche, die wir jetzt vorstellen wollen. Es handelt sich dabei auch um zwei Debütfilme. Zum einen das spanische Coming-out-Drama Carmen y Lola und dann das britische Filmporträt Ray and Liz. Zu mir ins Studio gekommen ist Patrick Welinski. Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Lassen Sie uns mit der britischen Produktion beginnen. Sie stammt von Richard Billing. Er ist kein Unbekannter in der Kunstszene. Seine Fotografien, die hängen im Royal Albert Museum und in der Tate Modern in London. 2001 wurde er für den Turner-Preis nominiert, also ein Fotograf, der jetzt sein recht spätes Kinodebüt macht. Merkt man dem Film an, dass dahinter ein Fotograf steckt?
Ja, auf jeden Fall. Es ist vor allem auch die Kontinuität seiner bekanntesten Arbeiten. Richard Billingham ist ja in ärmsten Verhältnissen groß geworden im Umland von Birmingham und hat daraus seine ersten Arbeiten gespeist, denn er hat zunächst seine Eltern fotografiert, seinen sehr stark alkoholkranken Vater und seine übergewichtige, kettenrauchende Mutter. Die Eltern haben sich getrennt und das waren Fotografien, die ein gewisses Elend und eine Trostlosigkeit der untersten Klassen Großbritanniens gezeigt haben. Und da setzt der Film ziemlich direkt an. Er nimmt uns zurück in die Kindheit von Richard Billingham und erzählt anhand von mehrerer Rückblenden, wie diese Kindheit in diesem ganz kleinen Wohnzimmer dieser Familie vonstatten ging. Und wir sehen ihn wieder, den alkoholkranken Vater und eben die kettenrauchende Mutter, die Gewalt, die sich immer wieder auch über die Kinder ergießt oder über den ja, geistig behinderten Onkel, der sie immer wieder besucht. Das sind schon sehr harte Bilder, aber er zeigt sich schon als Fotograf, denn es alles ist sehr realistisch und sehr detailgetreu auch fotografiert und auch gefilmt in dem Fall.
Also ganz klar autobiografisch. Lässt sich denn der Film auch als Kommentar lesen, sehen auf die soziale Kälte in Thatcher, England?
Ja, man kann das gar nicht anders. Nur dieser Blick ist hier wirklich von einer Trostlosigkeit, dass es einem immer wieder kalt den Rücken runterläuft. Denn diese Familie ist alleine und viel schlimmer noch, diese Kinder sind ganz alleine. Es gibt einen wunderschönen Moment, wo dieses eine Kind einfach eines Tages aufsteht und unbemerkt das Haus verlässt, in einen Zoo geht und eine Giraffe füttert. Und in diesem fast schon surrealen Moment sieht man, dass das Kind zumindest begreift, dass man sich um jemanden trösten kann, dass man jemanden füttern kann. Also alles das, was es selber nicht erfährt in der Familie, kann es trotzdem irgendwie quasi genetisch umsetzen. Und dennoch, es gibt keine Lehrer, die helfen. Es gibt kein Gesundheitsamt, kein Kinderamt, das vorbeikommt, das hilft. Es gibt keine Hilfe für die Familie, eine reine Isolation.
Herr Welinski, jetzt ist ja der Blick auf die Arbeiterklasse fürs britische Kino überhaupt nichts Ungewöhnliches. Namen wie Ken Loach oder Mike Leigh fallen einem da ein. Sie haben dieses Kino in Großbritannien und über Großbritannien hinaus populär gemacht. Ist denn Billingham ein Erbe dieser Bilderwelten? Steht er da in der Kontinuität?
Ja, es heißt ja immer so schön, dieser Kitchen-Sink-Realismus, also dieser Spülstein-Realismus, um das mal so ein bisschen zu übersetzen. Da ist er schon irgendwie ein Kind von dieser Generation, Richard Billingham. Ich finde, er entwickelt diesen Realismus aber weiter, weil dieses Detailreichtum, dass man diese Wohnung fast riechen kann, dass man diese Kakerlaken sieht, diese vergilbten Tapeten, diese kaputte Couch. Das ist alles, da merkt man das fotografische Auge. So präzise und dann eben auch diese leichten surrealen Momenten durch die Rückblenden, der Gang in den Zoo, das hat etwas Traumhaftes. Da ist er wieder weg vom Realismus. Das heißt, es ist schon eine Weiterentwicklung, aber wirklich eine sehr spannende Arbeit und ich finde Regisseure, die aus der Kunst kommen und ins Kino gehen, die liefern dieser Bilderkunst auch immer noch so eine ganz andere Ebene von, ja, Malerei fast schon. Das ist wirklich ein herausragendes Debüt.
Ray Endless von Richard Billingham. Kommen wir zum zweiten Spielfilm, Carmen y Lola. Auch das, wie gesagt, ein Spielfilmdebüt. In welches Milieu führt uns denn die Regisseurin Arantxa Echevarria?
In das Roma-Milieu jenseits großer spanischer Städte. Wir lernen diese beiden Teenagerinnen kennen. Sie kennen sich am Anfang gar nicht. Carmen soll verheiratet werden, sie hat einen Lover, der immer wieder vorbeikommt, alles bereitet sich auf diese Hochzeit vor, alles spielt auch immer auf so einem Wochenmarkt, wo die ganzen Familien sich treffen, um ihre Waren zu verkaufen. Und Lola ist 2 Jahre jünger als Carmen, ist irgendwie so eine Außenseiterin in ihrer Familie, der Vater ist sehr gewalttätig und so langsam über die Hochzeit von Carmen nähern sich diese beiden Mädchen an. Und sie nähern sich vor allem auch romantisch an, weil sie merken, dass sie sich ineinander verlieben. Eine Liebe, die es in diesem Milieu natürlich sehr schwer hat, weil die Homophobie in dem Roma-Milieu wird hier sehr stark ausgearbeitet.
Also einerseits eine naturalistische Inszenierung. Wie passt das zusammen mit dieser lesbischen Liebesgeschichte?
Ja, am Anfang ist es sehr interessant, weil wir dieses Milieu wirklich sehr genau geschildert bekommen, was ich sehr interessant fand. Ein Milieu, das es in Gesten und Ritualen darauf auch angelegt hat, die Frau zu unterdrücken. Also es gibt da eine Szene in einer Kirche, wo alle Menschen singen und sie singen auch darüber, wie die Frau dem Mann dienen soll. Oder auch die Kleidung, die die Frauen tragen mit den hochhackigen Schuhen. Die Art und Weise, wie die Männer mit den Frauen umgehen. Alles ist auf Erniedrigung ausgesetzt und dann ist diese Liebe so eine Art Widerstandsgeste. Ich hätte mir viel stärker gewünscht, dass die Regisseurin hier auch diese Widerstandsgeste in noch bessere Bilder packt, weil hier ist es dann doch dann sehr dokumentarisch gehalten und es reicht dann irgendwie nicht. Diese Liebesgeschichte führt irgendwie zu gar nichts. Sie ist auch nicht explizit genug. Ich finde, es wirkt so ein bisschen, als würde die Regisseurin sich selbst dieser lesbischen Liebe schämen. Und dennoch kann man diesem Film in jeder Szene anmerken, dass er hier sich gegen eine gewisse Oppression dieser Gesellschaft stellt, was ja wirklich eine sehr mutige Geste ist und die man unbedingt unterstützen sollte.
Carmen y Lola von Arantxa Echevarria. 2 Spielfilmdebüts vorgestellt von Patrick Wilinski. Beide Filme kommen ab morgen in die deutschen Kinos. Herr Wilinski, Dankeschön.
Bitte.
Eigentlich wollten wir an dieser Stelle mit unserer Tanzkritikerin Wiebke Hüster in London sprechen über die neue Choreografie des Choreografen Siti Larbi-Cherkaoui. Aber Frau Hüster ist noch nicht am Platz und deswegen ziehen wir jetzt den Blick in die Feuilletons vor. Der Blick in die Feuilletons, er kommt von Tobias Wenzel und darin auch ein großes Thema, die Biennale in Venedig.
Was für ein Füllhorn oder doch nur Kraut und Rüben, fragt die Zeit. Bilder keiner Ausstellung, titelt die Welt. Die Kunstbiennale in Venedig verzichtet auf einen Überbau. Sie will verstören und unterhalten. Ob das gut geht? Fragt Markus Wöller. Seine Antwort: eher nicht. Ein roter Faden hätte gut getan. Man muss ihn ja nicht gleich Konzept nennen, schreibt er in der Welt. Zwar schätzt er die ausgestellte Fotokunst, aber sonst scheint ihm der diesjährige Kurator Ralph Rugoff nicht ganz geheuer zu sein. Rugoff hat ein Faible für sinnlich effektvolle, mitunter sinnlos effekthascherische Kunst. Hanno Rauterberg von der Zeit hat es zwar die Malerei dieser Biennale angetan, weil er da etwas Anregendem und Verbindlichem begegnet sei. Sonst ist der Kunstkritiker aber enttäuscht. So wie sich die Kunstwerke untereinander fremd bleiben, fremdeln auch die Betrachter. Und rasch geben sie es auf, die ausgestreuten Dinge mit Bedeutungsfäden verknüpfen zu wollen, schreibt Rauterberg und nennt Beispiele für das Zusammengebrachte, das so gar nicht zusammenpasst. Da tragen Schaufensterpuppen Kleider aus Badezimmerkacheln, da hängen rostige Ketten von der Decke, die in bernsteinfarbenes Harz getunkt wurden, da werden gehäkelte Anemonen gezeigt, ein zersägtes Motorrad oder auch schwarze Müllsäcke aus Marmor, dazwischen eine lebensgroße Plastikkuh, die auf Schienen im Kreis herumfährt. Da fragt man sich, was für ein Verständnis von Ästhetik dieser Kurator hat. Rauterberg gibt, wenn auch etwas böse überspitzt, eine Antwort. Als folgte er dem alten Motto des Dichters Lautréamont, ist seine Biennale so schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. Julia Bär seziert für die Frankfurter Allgemeine Zeitung die Republika. Bär ist aufgefallen, dass zum Geist dieser Berliner Digitalkonferenz ein Misstrauen gegenüber Konzernen gehört. Klingt doch erst einmal kritisch und gut. Allerdings belegt Bär, dass diese Grundhaltung bei einigen Rednern krude Schlussfolgerungen hervorgebracht hat. Auch bei Sascha Lobo. In Julia Bärs Worten: Er habe sich früher am Strand immer über die Menschen aufgeregt, die Getränkedosen und Plastikmüll dort liegen ließen, sagte er. Aber das sei falsch, man müsse die Unternehmen in die Verantwortung nehmen, die die Dosen und Tüten hergestellt haben. Bär kommentiert das so: Diese Perspektive ist erstens gar nicht konsequent weiterzuführen. Wenn Menschen ihre alte Waschmaschine am Ufer eines Sees entsorgen, was ja durchaus vorkommt, ist dann der Hersteller der Waschmaschine verantwortlich? Fragt sie. Zweitens begibt man sich damit in einen sonderbaren Widerspruch zur Forderung nach einer mündigen Zivilgesellschaft. Seinen Müll nicht einfach fallen zu lassen, wo man geht und steht, zählt sicher zu den zumutbarsten Erwartungen, die man an Erwachsene stellen kann. Die Zivilgesellschaft, ob mündig oder nicht, sei dahingestellt, scheint dafür verantwortlich zu sein, dass Woody Allen in den USA keinen Verlag für seine Memoiren findet. Der vermutliche Grund: der im Raum stehende Vorwurf des Missbrauchs, den Allen an seiner eigenen Tochter begangen haben soll. Über Allens bisher vergebliche Verlagssuche in MeToo-Zeiten hat schon die FAZ berichtet. Iris Radisch ergänzt nun in der Zeit, dass der Penguin Verlag im Jahr 2003 dem Regisseur mit $3 Millionen seine Memoiren entlocken wollte. Das sei Allen aber damals zu wenig gewesen. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt denken, so ein Quatsch, das ist doch viel zu viel Geld, dann hat Iris Radisch einen Tipp für Sie. Woody Allen geht nämlich auch deutlich günstiger. Im Juni komme er nach Deutschland. Als Klarinettenspieler. Vereinzelte Karten zwischen 300 und 68 Euro soll es noch geben.
Soweit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und nun ist es soweit, wir schalten nach London und sprechen über den neuen Tanzabend, den es dort zu sehen gab. Sidi Larbi Cherkaoui, er ist einer der Stars der internationalen Tanzszene, der belgisch-marokkanische Choreograf. Er ist beliebt bei Tänzern wie beim Publikum und er ist enorm vielseitig, ein wirklicher Tanzweltbürger. Seit September 2015 ist Cherkaoui Direktor des königlich-flämischen Balletts. Am Abend hat er nun in London am Royal Opera House mit dem Royal Ballet ein neues Werk gezeigt, Medusa. Es ist die erste Zusammenarbeit zwischen dem Choreografen und der Kompanie. Wiebke Hüster hat die Aufführung gesehen. Sie ist jetzt live aus London zugeschaltet. Frau Hüster, guten Abend.
Guten Abend.
Cherkaoui hat mal in einem Interview gesagt, Zitat: Ich suche in den Dingen immer beides, Weiches und Schmerzhaftes, Hartes und Freudvolles. War das auch jetzt beim Thema Medusa zu sehen?
Ja, ganz genau, also ganz wunderschön werden hier diese drei Zustände einer Frau, also diese drei Seinszustände in diesem Ballett dargestellt. Es endet mit einem wundervollen Solo eigentlich nach dem Tod Medusas, wenn sie nämlich als Seele, wenn sie so wollen, in einer anderen Welt zurückkehrt und in dieses Solo alles legt, was zuvor ihr widerfahren ist und wie sie das verwandelt, wie sie das transformiert, wie sie das in eine andere Dimension katapultiert, wenn man so will. Das ist wirklich fantastisch anzusehen. Natalia Osipova macht das auch mit einer großartigen Wandlungsfähigkeit, denn sie ist ja zuvor eigentlich Priesterin der Athene. Danach wird sie Medusa mit diesem Schlangenhaupt, eine Rächerin, eine Kriegerin, jemand voller Aggressionen. Und am Schluss eben verwandelt sie sich in dieses Seelenwesen. Das ist wirklich unglaublich fantastisch gemacht.
Drei Zustände also, die Priesterin, Medusa, dann die Seele. Wie äußert sich das jetzt tänzerisch? Sie haben von der Aggression auch gesprochen, dem mittleren Teil. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, Osipova wirkt anfangs sehr scheu, wirklich sehr jungfräulich und keusch. Das ist ja auch die Geschichte, die hier übrigens zur Musik von Henry Purcell wunderschön verfremdet durch elektronische Musik von Olga Wojciechowska. Sie ist eine keusche Priesterin der Athene. Und dann kommt Poseidon, der mit Athene wirklich im Krach ist, im Streit liegt. Und der sucht sich eben diese wunderschöne Priesterin Medusa aus, missbraucht sie, vergewaltigt sie. Sie wird aber bestraft. Sie ist eigentlich das Opfer, aber sie wird bestraft. So sind die Regeln. Athene schließt sie aus dem Kreis ihrer Jüngerinnen, ihrer Priesterinnen. Und dann wird sie zu dieser furchtbaren, rächenden Schlangenkopfgestalt. Und da begegnet sie allerdings nochmals eben der Figur des Perseus. Und das ist eine ganz interessante Abwandlung des Mythos, die Chakoi hier erzählt, nämlich Perseus, der ihr ganz am Anfang begegnet und wo es eine ganz große Anziehungskraft gibt zwischen den beiden, den beauftragt sie fast, den bittet sie fast, sie zu erlösen von dieser medusischen Gestalt, von dieser medusischen Existenz.
Jetzt müssten Sie natürlich das, was Sie jetzt inhaltlich beschrieben haben, Frau Hüste, auch mal vom Tänzerischen her beschreiben. Welche Bewegungsabläufe, welche Kompositionen haben Sie da gesehen?
Ja, das ist alles Spitzentanz. Das ist das Erstaunliche. Mhm. Und der Expressionismus, den Lavi hier wählt, Lavi Chakoui, hat überhaupt nichts Pathetisches, sondern es kommt zutiefst aus dem Innern. Es ist immer wieder weich, seelenvoll. Diese Arme, vor allem der Medusa, sind immer wieder verlangend ausgestreckt, streben nach einer neuen Existenz, nach einer Verwandlung von Gewalt, Aggression und tödlicher Begegnung in eine neue Dimension. Und das ist das Schöne in diesem Stück. Chakoui hat ja auch ausgerechnet mit Osipow arbeiten wollen, weil er schon zweimal dieser wundervollen Tänzerin begegnet ist, die ja wirklich, also sie zählt ja zu den drei ganz großen klassischen Stars der Gegenwart, und zwar egal, ob sie in Russland auftritt, in New York oder hier in London. Aber sie, sagt Chakoui, hat eben diesen Mut, dieses Risiko, sich darüber hinaus in eine ganz neue Sprache zu werfen und etwas anderes ausdrücken zu wollen, weicher zu werden im Ausdruck, gewagter zu werden im Ausdruck. Und das sieht man hier körperlich, dass ihr das unheimlich gut gelingt. Und es hat überhaupt nichts Kitschiges oder so an sich. Manchmal ist das so, wenn jemand aus der klassischen Sprache kommt und soll sich dann in dieses ganz andere Idiom Chakouis werfen, das geht manchmal fürchterlich schief. Nein, sie kann das.
Medusa von Lavi Chakoui. Das Stück wurde ergänzt durch zwei weitere Choreografien von Christopher Wheeldon, Within the Golden Hour und Flight Pattern der kanadischen Choreografin Crystal Pyatt. Wie haben denn diese beiden Stücke, dieses starke Stück von Chakoui ergänzt?
Ja, eigentlich ganz fürchterlich. Also das ist ja häufig so, dass diese Triple Bills eben schief gehen. Also das ist ein wirklich ganz tolles Stück, eingerahmt wird von zwei Schwächeren. Und ich muss sagen, der Fehler hier liegt, glaube ich, meiner Ansicht nach darin, dass man zwei Gegenwartsstücke genommen hat. Also Wheeldons Stück Within the Golden Hour hatte seine 14. Aufführung hier am Royal Opera House und Flight Pattern die 9. Aber man hätte doch viel stärker zurückgreifen können auf Tudor oder auf den großen Ballettdirektor der 70er Jahre, Frederick Ashton, der natürlich sich auch mit Mythologie beschäftigt hat. Und dieses etwas seichte, zeitgenössische Lali-Lali-Choreografieren von sowohl, muss man sagen, Crystal Pyatt als auch Wheeldon, das hat nicht dasselbe Gewicht. Und da hätte man eigentlich viel besser in die Geschichte des zeitgenössischen Balletts etwas zurückgehen sollen, um entsprechende Stück zu finden.
Immerhin ein starkes Stück haben Sie erlebt in London am Royal Opera House mit dem Royal Ballet Medusa von Chakoui. Soweit unser heutiges Fazit, am Schluss eben mit Wiebke Hüster. Am Mikrofon war Eckart Röhlke.